würdest du gerne Menschen lieben?
Wenn du Christ bist, dann sagst du vielleicht, ja, das will ich, weil mein Herr das von mir will. Jesus hat es an verschiedenen Stellen immer wieder gesagt. Wir sollen andere Menschen lieben, unsere Nächsten lieben. Hat zu seinem Jünger gesagt, sie sollen sich untereinander lieb haben. Vor kurzem haben wir beim Gebetstreff Johannes 13 gelesen. Da gibt es die Geschichte der Fußwaschung. Und da gibt Jesus ihnen dieses neue Gebot. Schau mal, keine Empfehlung, kein guter Ratschlag, sondern ein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe.
Amen.
Jesus hat auch mal über das wichtigste Gebot gesprochen. Als ihn jemand danach fragte, er sagte dann, das wichtigste Gebot ist liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Er ging sogar noch weiter. Er predigte, liebt eure Feinde, tut wohl denen die euch hassen, segnet die euch vervloegen. Bietet für die, die euch beleidigen. Also man kann nicht sagen, dass Jesus daraus ein Geheimnis gemacht hat. Was er von uns haben will. Wie wir mit anderen Menschen umgehen. Aber sag mal eerlijk. Ist das nicht eine riesengroße Überforderung, was Jesus da sagt? Ist es nicht schon in der Familie und in der Kirche manchmal schwer umzusetzen? Ja, wir denken immer darüber nach, wie können wir eine anziehende Gemeinschaft sein, die davon lebt, dass wir einander lieb haben? Ist das nicht schon in kleinen Kreisen herausfordernd? Sollte es gehen, wenn ich ein Bruder oder eine Schwester so richtig tief verletzt hat. Über das drüber gefahren ist, was mir wichtig ist. Und sich nicht einmal dafür entschuldigt. Wie kann ich jemand lieben, der mir eigentlich völlig fremd ist? Dem ich mich richtig schwer tue, weil die Sicht, wie er auf die Welt schaut, mir wirklich sehr befremdlich ist. Weil es mir schwerfällt, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Oder vielleicht ist es auch einfach eine schweigsame Zeitgenosse. Wie soll das gehen, den wirklich lieb zu haben, wenn man dann ziemlich schnell am Ende ist im Gespräch? Und wie liebt man jemand, den man nicht wirklich kennt? Ja, hier in Neuhofer ist es noch ein bisschen überschaubar. Aber es war schon ein Thema in meiner Stadtgemeinde, wo wir mit 500 Leuten waren. Manche kennst du gar nicht richtig. Wie sollst du die denn lieben? Nou ja, jemand sagte mir, bei denen ist es am leichtesten, wenn ich sie nicht kenne. Dann ist es leicht, sie zu lieben. Wenn ich sie kennenlerne, dann wird es oft viel schwieriger. Gut, ich sag mal, es gibt kein einfaches Drei-Schritt-Programm, weil es in jeder Beziehung ein bisschen anders aussieht, die Liebe und wie ich wirklich lieben kann. Aber ich werde euch heute kein Drei-Schritte und auch kein Zehn-Schritte-Programm geben. Ich möchte mit euch auf den Schlüssel schauen, auf das Geheimnis einer übernatürlichen Liebe. Denn das gibt uns Jesus auch. Er sagt nicht nur liebt, er gibt nicht nur das Gebot, er sagt uns auch, wie das möglich ist, wie das funktioniert. Und wir finden einen ganz wichtigen Abschnitt dazu in Kapitel 7 des Lukas-Evangeliums, in die Verse 36 bis 50, die wir uns jetzt anschauen. Und neem es bitte vor dich, Lukas 7. Und dann sehen wir was uns vielleicht erstmal erstaunt. wenn wir andere Menschen wirklich lieben wollen, auch die, die wir schwierig finden, auch die, zu denen wir von Natur aus keinen guten Draht haben, wenn wir die wirklich lieben wollen, dann müssen wir, weißt du es, dann müssen wir zuerst Jesus lieben. Das zuerst. Und das werden wir nur dann tun, wenn wir wirklich davon bewegt sind. Nicht nur im Kopf, sondern tief im Herzen. Bewegt sind davon, was Jesus voor ons gedaan had. Wie zeer er ons liebt. Lasst ons deze versen lezen. Lukas 7, die versen 36 bis 50. Maria, darf ik dich bitten?
Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen, und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er zu Tisch saß im Hause des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen. Und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sage es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnte, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tische saßen und sprachen bei sich selbst. Wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, gehe hin in Frieden. Amen.
Danke.
Vater, wir danken dir sehr für dein Wort. Und dass wir es haben dürfen. Dass wir Jesus daarin meer erkennen dürfen. Wer er ist. Was er für uns getan hat. Und wir wollen weten, dass du uns da überführst, wo wir kalt geworden sind. Und dass wir erkennen, wie sehr du uns zuerst geliebt hast. Und an dieser Liebe lernen auch einander zu lieben. Amen. Ich möchte mit euch ganz kurz über die Situation nachdenken, die wir hier geschildert bekommen. Dann über das Gleichnis, das Jesus erzählt. Und auch über das, was das für uns bedeutet. Was war die Situation? Jesus war bei diesem Pharisäer Simon, ein Mann, der sicher sehr ernsthaft danach strebte, ein gottgefälliges Leben zu führen. Jemand, der die Bibel gut kannte, der sich anstrengte, Gottes Gebote zu halten. Wahrscheinlich war er neugierig geworden, hat Jesus predigen gehört, hat ihn schon ein bisschen kennengelernt, hat gedacht, mit dem möchte ich mich doch mal austauschen. hat ihn zu sich nach Hause eingeladen, war üblich damals, ganz üblich, dass man dafür ein offenes Haus hätte. Zwei Gelehrte reden miteinander über Gottes Wort. Und Menschen kamen da rein, haben ihnen zugehört und konnten vielleicht mal auch eine Frage stellen. Also ein offenes Haus. Jeder kann zuhören, jeder kann kommen. Aber wer dann kam, das war, damit hatte Simon nicht gerechnet. Und die wollte er auch ganz sicher nicht dabei haben. Diese Frau, von der wir gleich schon in Vers 37 hören, sie war eine Sünderin. Natürlich, wir wissen nicht, was sie konkret gedaan hat. Es muss aber eine Sache gewesen zijn die bekannt war in der Stadt. Die Sünde war bekannt. Simon wusste davon. Und wahrscheinlich auch die anderen. Ein Kommentator sagt, ziemlich sicher war sie eine Prostituierte. Man hat es ihr vielleicht schon am Äußeren angesehen, an ihr etwas anruchiger Auftritt. Sie haben sie gesehen auf der Straße und diese Frau kommt rein. Zitat Ende. Aber ich habe mich gedacht, warum eigentlich? Es muss nicht unbedingt eine Hure gewesen sein. In Israel waren viele Sünden möglich. Es hätte zum Beispiel auch eine Frau sein können, die daar Schweinefleisch an die Soldaten verkaufte. Schweinefleisch. Oder eine Frau, die in ihrem Geschäft unfairen Gewinn machte. Auf jeden Fall keine Person, die wir bei uns in der Synagoge, vielleicht auch bei uns in der Kirche erwarten. Dennoch sie wirft sich Jesus zu Füßen und die Tränen brechen hervor. Ist schon was Besonderes. Hè? Ich sehe nicht oft weinende Menschen in der Kirche. In anderen Ländern gibt es das mehr. Ich war mal in Afrika und in Nahost auch, habe ich es immer wieder gehört in den frühen Morgengebeten, schluchzende Frauen, die sich in der Kirchenbank krümmen, während die Sonne noch kaum über den Horizont steht. So lässt die Sünderin sich gehen. Ja, sie weint so leidenschaftlich, dass die Tränen auf die Füße Jesu rissen und sie ganz nass machen. Als das Weinen ein wenig abnimmt, sieht sie, was sie getan hat. Sie lockert das Haar wie ein Trauernder und trocknet damit seine Füße. Dann beugt sie sich hinunter und küsst seine Füße. Sehr demütig, aber auch sehr innig. So sehr liebt sie den Heiland. Dann holt sie ein kostbares Salböl hervor. Salböl, das war ein Luxusartikel. Aber was ganz kostbares. Salböl in einem Flakon aus Alabaster. Das bewahrst du dich für besondere Anlässe, um dich ein wenig auf den Kopf zu sprühen. Aber sie gießt den ganzen Flakon über die Füße Jesu. Nicht zurückhaltend, nicht überlegt, sondern total spontan. De ganze Speisesaal ist von ihrer Liebe parfümiert. Und was macht Jesus? Er stößt sie nicht weg. Fährt sie nicht an. Sag mal, was bildest du dir eigentlich ein? Frau, hau ab! Er ruft nicht die Polizei. Er lässt sie machen. Lässt sich das gefallen. Er sieht die Reue in ihren Tränen und das Vertrauen in ihren Küssen und ihre Salben. Und der Pharisäer Simon, der steht dabei oder sitzt dabei, wie auch immer, und der ist empört, völlig empört. Der sieht die ganze Szene und kann es fast nicht ertragen. Da denkt er sich, es sei dabei. Kennen wir auch, oder? Wir schimpfen in unserem Herzen. Er sagt nichts. Er spricht bei sich heißt es hier. Er sagt nichts, sondern verurteilt aufs Schärfste, was da passiert. Und dass Jesus notabene diese Frau machen lässt. Aber er sagt nichts. Nichts laut. Er sagt bei sich. Wenn dieser Jesus ein Prophet wäre, so wüsste er, was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Das ist eine Sünderin. Aber Jesus sieht ihm ganz tief ins Herz, so wie er jeden von uns ins Herz schaut. Er weiß, was in uns vorgeht, ganz tief. Wir können unsere Masken aufsetzen. Innerlich vielleicht nur verurteilen. Aber Jesus schaut tiefer. Er sieht, was diesen Simon bewegt, diesen Pharisäer. Aber auch ihm hält er keine Predigt. Er erzählt ihm einfach ein Gleichnis. Das liebe ich immer. Das ist so wunderbar bei unseren Heiligen. Dieses kurze Gleichnis, das ich noch einmal lesen möchte, ab Vers 41. Er sagt, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er beiden. Wer von ihnen wird ihm am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke der, dem er am meisten geschenkt hat. Jesus aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Spüre ich vielleicht ein bisschen Ironie? Ein kurzes Gleichnis, oder? Ohne Simons Antwort, nur zwei Verse. Zwei Verse, die aufdecken, was Simons Problem war. Und zwei Verse, die auch noch verständlich machen, warum die Frau das tat, was sie getan hat. Wunderbar, so in zwei Versen. Meine Predigten sind immer ein bisschen länger. Jesus kann das ganz gut auf den Punkt bringen. Zwei Versen, die uns die liebe Jesus deutlicher vor Augen machen. Das, was Jesus getan hat. Und durch die wir verstehen können, warum es ons oft so schwer fällt, Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben. Was meinst du? Was war Simons Problem? Er hat seine eigene Sünde nicht klar gesehen. Er hatte eine gewisse Vorstellung natürlich, dass er ein Sünder war und dass er ein Schuld hatte bei Gott. Das auch. Na klar, die Mann kannte seine Bibel. War ein Pharisäer. Wusste, was die über uns Menschen sagt. Also über den Zustand unseres Herzens. Gewisse Vorstellung hat er schon. Er hat geopfert, ganz sicher. Er wusste, dass es da ein Problem gibt. Aber er hat eigentlich sehr klein davon gedacht. Er hat gedacht, na, aber so schlimm ist auch ja nun wirklich nicht. Ein bisschen, wenn wir mal ins Gleichnis schauen, ein bisschen wie jemand, der eben 50 Silbergroschen jemand schuldig ist. Sag mal, ein zwei Monatslohn. Ist schon ein bisschen was, sogar nicht zu weinig. Eins, zwei Monate. Aber nun auch wirklich nicht die Welt. Hat seine Schuld nicht besonders groß gesehen. Vielleicht hat hij sie auch in dem Moment gar nicht gesehen. Und weil Simon so positief von sich selber dachte und so wenig eigentlich geschaut hat, was ist denn? Woran habe ich denn Schuld? Deshalb schaut er auf andere herab. Auf diese Frau zum Beispiel, die da kam. Die war doch wirklich eine Sünderin. Die hatte echt Schuld bei Gott. Die hatte wirklich nichts Gutes vorzuweisen. Jeder konnte das doch sehen, wie verkorkst, wie gottlos sie lebte. So anders als Simon. Die verdient es ganz sicher nicht, zu Gott zu kommen und nicht mit so frommen Menschen wie diesem Pharisäer und auch Jesus zusammen zu sein. Das hat sie nicht verdient. Die musste draußen bleiben. Aber dabei übersah Simon was ganz Entscheidendes. Bei allen Unterschieden zwischen ihm und der Frau, und es gab Unterschiede. Er hat sicher schon ein anderes Leben gelebt als sie. Aber bei allen Unterschieden, die da waren, hatten die beiden eine Sache gemein. Sie standen beide bei Gott in der Schuld. Jesus macht es mit dem Gleichnis ganz klar. Sie standen beide bei Gott in der Schuld. Ist euch das aufgefallen? Beide Schuldner hier in dem Gleichnis sitzen im selben Boot. Lasst euch nicht von den unterschiedlichen Summen ablenken hier. Der eine 50, die andere 500. Beide können nicht bezahlen. Beide sind in einer Situation. Und da ist ein Gläubiger, der möchte das Geld zurück. Aber beide müssen sagen, ich kann es nicht bezahlen. Beide können nur hoffen, dass der Gläubiger gnädig mit ihnen ist. Dass er nicht sagt, bist du, dass du mir bezahlt hast? Gehst du ins Gefängnis? Oder wir verkaufen deine Frau und deine Kinder. Zu der Zeit war viel möglich, wenn man seine Schulden nicht zurückbezahlen konnte. Sie sind komplett abhängig davon, dass der Gläubiger gnädig mit ihnen ist. Und beide kriegen sie ihre Schuld erlassen. Er schenkt sie ihnen. Ja. Voor Gott sind wir alle in derselben Situation. Gut, ich weiß, der eine hat mehr auf seinem Kerbholz, der andere weniger. Das ist so. Menschlich gesehen gibt es größere und kleinere Sünden. Die katholische Kirche macht auch so einen Riesenunterschied zwischen tödlicher Sünde und täglicher Sünde. Quatsch. So ist unser Perspektiv. Definitiv. Und doch sind wir alle in einem Boot und die Bibel zeigt es an vielen Stellen. Nur eine Stelle, um das deutlich zu machen, Jakobus schreibt es in seinem Brief in Kapitel 2, Vers 10. Er sagt, wenn jemand das ganze Gesetz hält, aber gegen ein einziges Gebot sündigt, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Na, dann wissen wir es doch auch. Ein Gebot übertreten reicht, um das ganze Gesetz zu brechen. Da sind wir alle schuldig. Gott sieht unsere Schuld anders als wir selbst of. Er nimmt sie ernster als wir selbst. En wir sagen aber, ja, aber ich mache doch auch so vieles richtig. Und ich bin doch nicht der oder die. Und Gott sagt, hast du ein Gebot übertreten, hast du sie alle übertreten. Du bist schuldig. Oh, liebe Geschwister, das kann man auch für die Gemeinde durchbuchstabieren. Manchmal machen wir es genauso, oder wir sind in der Versuchung ein bisschen, das zu tun. Und wir sehen zum Beispiel Geschwister, die Dinge tun, die wir nicht tun. Und wir vergleichen uns mit ihnen. Machst du das nie? Machst du niemals so eine Vergleichung? Alkohol, rauchen, überessen. Denkst du nie, aber ich habe mich noch nie betrunken. Eine Sucht, für mich gar kein Problem. Das kriegt man doch hin. Vernünftige Menschen kennen das hin, oder? Ich habe noch nie über andere schlecht geredet. Ich habe nicht einen Griff. Ich bin kein Lästermaul. Ich habe kein Problem mit Pornografie. Wir überheben uns über andere, die diese Themen haben. Geht übrigens auch in positieven. Hè? Dass wir positieve Dingen tun und denken, andere tun das nicht. Was wir tun. Ich bin regelmäßig und treu im Gottesdienst dabei, verzäume das Abendmahl nicht. Bete am Donnerstag auch noch mit. Können Sie manchmal ein Vorbild annehmen? Oder ich bin oft am Evangelisieren auf der Straße unterwegs. Ich kümmere mich treu um andere. Ja, ich kann sogar stolz darauf sein, wie offen und wie gut ich mit meiner Sünde umgehe. Im Gegensatz zu anderen. Ich lege meine Masken ab, weil andere sie alle hoch halten. Und weißt du, wir können auf so viele Ebenen aufeinander herabscheuen. Aber Jesus zeigt uns, Simon, und er zeigt es auch uns. Er zeigt es uns an. Vergleichen ist völlig unangebracht. Wir stehen alle bei Gott in der Kreide und können nicht bezahlen. Das bringt uns zu der Frau. Warum hat sie das getan, was sie getan hat? Gekommen, in Tränen ausgebrochen, sich Jesus zu Füßen geworfen, ihn beschenkt mit diesem kostbaren Salböl. Warum tut sie das? Weil sie ihre eigene Schuld wirklich gesehen hat. Sie hat begriffen, ich bin schuldig. Da ist ein riesengroßer Sündenberg in meinem Leben, der mich fast erdrückt. Jesus gebraucht in dem Gleichnis dieses Bild von 500 Silbermünzen, 500 Denaren. Und ich habe es mal nachgeguckt, ein Denar entsprach einem vollen Tagelohn. Umgerechnet auf heute vielleicht 60.000, 70.000 Euro. 70.000 Euro. Und wenn du nichts hast, kein Sparkonto, nicht die Mittel dazu, dann ist das was dir den Schlaf raubt, was dich fertig macht. Wie soll ich diese Schuld abbezahlen? Geht nicht. Oder? So hat sich die Frau gefühlt. Das hat sie erkannt. Meine Schuld bei Gott ist riesengroß. Ich kann das nie wieder gut machen. Aber, dann hat sie Jesus kennengelernt. Wirklich kennengelernt. Und sie durfte begreifen, mein Gläubiger, dem, der ich was schuldige, der erlässt mir meine Schuld. Die wissen nicht, wie sie das erkannt hatte. Vielleicht hat sie ihn predigen gehört. Aber sie hat Jesus erlebt. Und durfte es begreifen. Diese Geschichte macht es ganz klar. Sie hat wirklich verstanden, wozu Jesus gekommen war. Und sie erkannte, er bezahlt. Er macht mich frei. Durch ihn wird meine Schuld beglichen. Deshalb wirft sie sich ihm zu Füßen. Deshalb schenkte sie ihm das vermutlich kostbarste, was sie hatte. Das Salböl. Sie geht einfach dahin. Sie riskiert, dass die Leute sie rausschmeißen, riskiert, dass man sie der Lächerlichkeit preisgibt. Es ist sie alles egal. Sie will bei Jesus sein. Sie weiß, er ist der, der meine Schuld bezahlt. Was hat ihr Herz bewegt? Und wir sehen es, wie bewegt sie war von der Liebe Jesu, dass er ihr vergebt. Sie ist zutiefst bewegt. Und der Schlüsselvers, die Moral von der Geschichte, ist der Vers 47. Da sagt Jesus, ihre viele Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt wenig. Das lässt sich leicht falsch verstehen, zoals hätte die Frau jetzt hier die Vergebung durch ihre Liebe verdient. Sie hat Jesus das Salböl gegeben, sie hat sich ihm hingegeben und dann hat er gesagt, ich vergebe dir. Aber so war es nicht. Ich hoffe, das seht ihr. Zuerst hat sie gemerkt, Jesus vergibt mir. Und dann ist ihre antwoord diese Liebe, die ze Jezus schenkt. Das ist die Reihenfolge, wie im Katechismus. Erst die Vergebung, dann die Hingabe und die Liebe. Man kann auch übersetzen, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, ist eine bessere Übersetzung. Ihre Sünden sind ihr vergeben worden, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Die Liebe ist der Beweis. Sie hat es erfahren, meine Sünden sind vergeben. Und meine Liebe, wenn Gottes übernatürliche Liebe unter uns wachsen soll, dann geht es nur auf diese Grundlage, dass jeder Einzelne von uns tiefer und tiefer versteht, wie sehr Gott uns liebt. Und wie gewaltig das ist, dass er mir meine Schuld vergibt. Wie diese Frau, das kann jeder von uns in Anspruch nehmen. Und ich hoffe, du hast es schon in Anspruch genommen. Jesus, du hast meine Schuld bezahlt am Kreuz von Golgotha. Ich glaube das. Ich glaube, dass der Sündenberg auch in meinem Leben zu groß ist. Den kann ich nicht abtragen. Den kann ich nicht wegbeten. Ich kann nichts dafür tun. Nichts. Nur du, Jesus, kannst den Berg beseitigen. Du kannst mich vrijmachen. Wir wissen alle, ohne Jesus würden wir ewig getrennt werden vom Vater. Das ist die Hölle. Das wissen wir. Und Jesus macht uns frei und er schenkt uns das ewige Leben mit Gott. Er stirbt an deiner Stelle. Du bist frei. Ganze Schuld getilgt. Da bleibt kein Cent mehr übrig. Alles weg. Es kan zijn, mijn lieben, dat du das alles hört heute Morgen. Want ik moet zeggen, ihr hört wirklich ganz lieb zu. Wunderbar. Aber es kan zijn, dat es dich toch kalt lässt. Toch. Auch als Christ. Dass du sagst, na, das Evangelium, weißt du, das habe ich schon so oft gehört. Fast jeden Sonntag. Morgens und auch noch abends. Bitte erzähl mir eine neue Botschaft. Es kann auch sein, dass dein Kommen zum Glauben schon so weit weg ist, dass du ein bisschen vergessen hast, dass Jesus dir einen Sündenberg abgenommen hat. Dass du es dir im Alltag gar nicht mehr so bewusst bist, dass es immer noch Schuld gibt, für die Jesus gekommen ist, die er getragen hat am Kreuz. Es kann auch sein, dass du dich kalt fühlst, wenn du das Evangelium hörst und dann sagst, naja, wenn das die Pastoren nur ein bisschen feuriger noch predigen und inspirierender, dann wird es mir wieder bewegen. Gut, ich nehme ein bisschen Verantwortung dafür. Ich sage, ja, das ist unsere Verantwortung. Es ist die beste Botschaft der Welt. Die müssen wir inspirieren, mit Leidenschaft predigen. Aber schiebe die Verantwortung bitte nicht ab. Schiebe es nicht auf andere. Schiebe es nicht auf deine Umstände. Es ist ein Problem, wenn es dich nicht mehr bewegt, das Evangelium. Es ist sogar ein großes Problem, wenn mich das kalt lässt, diese Botschaft. Und wenn dein Auto komisch klappert, du bringst es in die Werkstatt, oder? Wenn dein Körper irgendwas anders ist als sonst, dann gehst du früher oder später zum Arzt und sagst, schau dir das mal an. Ich möchte sagen, wenn dich das Evangelium nicht mehr bewegt, dann ist das ein Alarmsignal. Wenn du dich kalt fühlst, wenn es dir nicht bewegt, dann musst du dran. Das ist ein Problem. Ein Problem in deiner Beziehung zum Gott, zum Vater zuallererst. Und weißt du, das wirkt sich ziemlich schnell aus. Und wir merken das auch, und ich glaube, dass wir alle da immer wieder auch kalt sind. Wie das funktioniert? Na, dann schaust du oft mehr auf deine Umstände. Und du denkst dir, manches gibt mir Gott doch nicht. Ich kenne Leute, die klagen schon sehr lange darüber, dass sie krank sind. Und dass Gott ihnen immer noch keine Gesundheit schenkt. Manche leiden darunter, dass sie keinen Partner haben. Ohne dass sie den vermeintlich falschen Partner haben. Wir leiden unter alles Mögliche und sagen, na, wenn Gott mich wirklich lieb hätte, dann würde er mir das doch geben im Leben, oder? Aber er gibt's mir nicht. Also hat er mich nicht lieb. Und du vergisst dann, dass hij dir das Größte, was er dir geben kann, schon geschenkt hat. Das Allergrößte. Dass er alle deine Sünden vergeben und dich frei gemacht hat. Das ist sein größter Liebesbeweis. Und du kannst nach Beweisen für seine Liebe nirgendwo besser suchen als am Kreuz von Golgotha. Du kannst alles dankbar aus Gottes Hand nehmen. Du kannst deinen Partner aus Gottes Hand nehmen. Du kannst Gesundheit. Du kannst einen guten Job aus Gottes Hand nehmen. Und eine schöne Wohnung. Du kannst die beste Umstände aus Gottes Hand nehmen. Aber das sind nicht in erster Linie der Beweis für seine Liebe. Warum sage ich das? Dass das nicht in erster Linie der Beweis für seine Liebe ist. Kannst du das raten? Warum nicht? Auch nicht die schönste Sache. Das kann nämlich alles verschwinden. Das kann dir alles abgenommen werden. Aber das, was am Kreuz passiert ist, das nimmt er dir nie. Dass er die Beziehung wiederhergestellt hat. Dass er dich befreit hat. Deshalb ist es so wichtig, dass wir da zuallererst seine Liebe suchen. Da. Und das auch als Liebesbeweis annehmen. Für uns persönlich. Das wird uns bewegen. Nur das. Und ich möchte hier ermutigen. Wenn du das gerade nicht kannst, beschäftige dich damit, meine Lieben. Wirklich, wie jemand sein Auto in die Werkstatt bringt, so geht das Thema an. Und es geht ganz einfach los. Dass du darum betest. Herr, schenk mir ein neues Feuer für dich. Dass ich das neu begreife, wie kostbaar das ist. Was Jezus am Kreuz voor mij getan hat. En du kannst es selber bieten. Ganz einfach in deinem Zimmer. Kannst auch zu jemand anders sagen. Ik ben vielleicht kalt geworden. Kannst mit jemand aus der Gemeinde beten. Kannst auch mit mir beten. Aber lasst uns darum beten, dass Gott dir nicht kalt lässt, aber neues Feuer schenkt. Kannst du übrigens auch zu Bibelstellen gehen. Es gibt so viele, die uns das wunderschön vor Augen malen. Du kannst zum Beispiel in Epheser 2 gehen und die ersten Verse lesen. Und schau mal, was Gott Großartiges für dich getan hat. Epheser 2. Und du kannst in den Evangelien lesen. Wir machen das auch dieses erste halbe Jahr. Und ich freue mich darüber. Wirklich die Wörter vom Herrn. Und wie Jesus am Kreuz sein Leben gab. Einfach mal lesen. Und dir bewusst machen. Er hing dort für mich. Und viele Menschen hat schon geholfen, das Gleichnis, das Jesus in Matthäus 18 erzählt. Kennst du das? Von zwei Knechten, die einen unterschiedlichen Schuld haben. Kommt der eine beim König mit einer gewaltigen Schuld. Und der König erlässt es ihm. Und er geht zu seinem Mitknecht und er schüttelt ihn wegen einer viel kleineren Schuld und ist sehr kalt und kleinherzig. Das kann uns bewegen. Es ist aber nicht nur ein Problem, wenn wir kalt geworden sind gegenüber dem Evangelium für unsere Beziehung zu Gott. Es ist auch ein Problem für unsere Beziehung untereinander. Schau mal, wie hart, wie kalt Simon diese Sünderin begegnet, weil er sich nicht auf einer Ebene sieht mit ihr, sondern weil er sich für was Besseres hält. Und es passiert dies, das passiert in der Gesellschaft, in unsere eigene österreichische Gesellschaft. Es passiert in unsere Familien und es passiert auch in der Gemeinde, ganz schnell. Dass wir vergessen, dass wir alle in einem Boot sitzen. Dass wir alle Begnadigte sind, die Gott zusammengefügt hat. Es verändert was. Wenn ich diese Perspektive einnehme, wenn ich sage, er hat nicht nur für mich am Kreuz bezahlt, sondern jeder einzelne Bruder, jede Schwester, die hier da ist, war Gott so kostbar, dass er gesagt hat, ich sende meinen Sohn in diese Welt, um sie frei zu kaufen. Weißt du? Dann verändert was.